Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, bunten, weiten Welt. Heute ist der 4. Oktober 2021. So wie ich Andreas, der geschniegelt und gebügelt neben mir sitzt, kenne, wird er uns gleich sagen, dass den ganzen Tag die Sonne scheint.
Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich glaube, die Sonne soll heute scheinen. Ne? Richtig? Ich habe jetzt gar nicht reingesehen. Also wir haben momentan noch ein paar Wolken über den Himmel, aber große blaue Elemente öffnen sich schon über dem See und das spiegelt sich auch langsam im See wieder. Kurz und gut, es changiert ohne Ende heute. Und auf der anderen Seite des Ufers sehen wir große, ja, sonnige Einschnitte, die also quasi auf den Urwald scheinen. Also wirklich sehr schön.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Also man kann sich genau vorstellen, was du geschildert hast. Diese Eindrücke sind jetzt in der großen, weiten Welt. Wir haben wieder eine Menge Themen, deswegen ein bisschen straff alles heute, aber trotzdem so ausführlich es nur geht. Es gibt ein neues Thema in den Mainstream-Medien. Darüber berichten alle mehr oder weniger mit dem gleichen Nachdruck. Und das ist für uns schon mal ein Grund, innezuhalten und uns zu wundern und zu fragen, was steckt wirklich dahinter? Wir können es, um ehrlich zu sein, noch nicht einordnen. Aber wir werden versuchen, uns im Laufe der kommenden Tage ein Bild darüber zu machen. Auf jeden Fall ist es ein Skandal, ein weltweiter Skandal, denn es sind Investigativjournalisten von der ganzen Welt tätig gewesen, ein ganzes Jahr lang, wie es heißt, und haben recherchiert. 150 Medienorganisationen aus 117 Ländern, unter anderem die Washington Post, der Guardian, der Indian Express, Le Monde aus Frankreich, Affenposten aus Skandinavien und WDR, NDR, ich glaube, die Süddeutsche ist auch dabei. Und da werde ich dann tatsächlich sehr stutzig und überlege mir, was steckt dahinter. Auf jeden Fall heißt es, in einer der vielen, vielen Meldungen, diese, die ich jetzt hier vorliegen habe, stammt von Euronews. Also, es ist ein neues Leak erschienen. Und diese Journalisten haben also dieses Leak, also eine geheime Veröffentlichung, untersucht über Steuervergehen großer Namen, großer Politiker. Und da heißt es, Jordaniens König Abdullah ist nur einer von hunderten Staatsoberhäuptern, mächtigen Politikern und Billionären, die in einem, ich nehme an, das soll Millionäre heißen, das ist ein Übersetzungsfehler, Milliardäre genau, die in einem großen internationalen Datenleak namentlich aufgeführt werden. Und diese Dokumente, 11,9 Millionen an der Zahl, die werden jetzt genannt, die sogenannten Pandora Papers. Und die geben Aufschluss über verborgene Machenschaften von Prominenten und ihre intransparenten Praktiken, mit denen sie ihr Vermögen im Gesamtwert von Milliarden über Milliarden zu schützen versuchen. Und ein Mitglied des Konsortiums sagt, wir sind im Besitz von E-Mails, von Passkopien, von Kontoauszügen, die zeigen, wie Präsidenten, Könige, Prinzessinnen, Milliardäre und Kriminelle Geld verstecken und verschieben. Und ja, und jetzt kommt es halt unter anderem betroffen. Also natürlich geht das ganz klar nach Russland. Viele oligarchische sogenannte Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin seien also hier aufgeführt. Aber eben auch unter anderem der ehemalige britische Regierungschef Tony Blair und auch Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš. Und den trifft die Enthüllung aktuell besonders hart, denn in Tschechien finden nächstes Wochenende Parlamentswahlen statt. Und Herr Babiš hat in einer Fernsehdebatte jegliches Fehlverhalten bestritten. Er sagt, das Geld wurde von einer tschechischen Bank überwiesen, es wurde versteuert, es war mein Geld und es floss zurück nach Tschechien. Er soll ein Landhaus in Frankreich im Wert von 15 Millionen Euro erworben haben. Allerdings soll die Finanzierung dubios gewesen sein. Das Geld sei über Briefkastenfirmen in Washington, Monaco und den britischen Jungferninseln nach Frankreich geflossen, sagen die sogenannten Investigativjournalisten. Dieser Vorfall liege allerdings schon mehr als 10 Jahre zurück. Damals war Herr Babitsch noch nicht in der Politik tätig. Andreas, auch Präsidenten der Ukraine, Kenias, Zyperns werden aufgeführt, sowie die Finanzminister von Pakistan, den Niederlanden und Brasilien. Und all denen wollen die Journalisten Verbindungen zu Briefkastenfirmen im Ausland nachweisen. Also, die sogenannten Pandora Papers, kannst du schon eine Einschätzung geben?
Ja, relativ schwer natürlich. Wir haben ja eines gelernt. Wenn öffentlich-rechtliche Anstalten dabei sind mit dem Begriff Investigativjournalisten, dann suchen wir nicht danach, was in der Nachricht wirklich drinsteht, sondern wir versuchen, welche propagandistische Strategie damit auch verfolgt werden können. Das ist das Erste, was einem erfahrungsgemäß durch den Kopf schießt. Denn wir gehen erstmal davon aus, dass man nicht daran interessiert ist, die wirkliche Wahrheit nach außen zu tragen, sondern immer irgendwelche Ziele zu verfolgen. Denn ansonsten müsste die Presse jeden Tag voll sein, alleine durch die NGOs, durch die ganz großen Philanthropen wie Bill Gates beispielsweise und deren Steuerverschiebungen über seine Möglichkeiten, die er da ja nur nutzt, der Stiftungen und so weiter. Da ist ja wirklich Futter ohne Ende für jeden investigativen Journalisten, das Ding auszuheben und an die Wand zu nageln. Das findet nicht statt, sondern man sucht hier gezielt einen tschechischen Ministerpräsidenten raus, der ganz klar unternehmerische Ziele verfolgt und unternehmerische Ziele, aber auch nach der offenbar alten Schule. Er vergleicht die Tschechei, das haben wir gerade hier gemeinsam besprochen hier, mit einer großen Gesellschaft, mit Aktionären. Er will also das Ganze, die Menschen sieht er quasi als Aktionäre. Er will also die Staatsquote runterfahren und Staatsquote runterfahren bedeutet auch die Macht runterfahren, die man über den Staat fahren kann. Das verstößt natürlich komplett gegen diese sozialistische Agenda, die man von der linksideologischen Richtung eben halt eingeführt hat oder einführen will. Und wenn dann gleich auf der ersten Seite auch gestern bei Putin gleich, dass der als erster, der dabei war, der da Geld unterschlagen hat, bei seinem im Verhältnis mickrigen Vermögenslage gegenüber den großen Philanthropen, wo sich keiner rantraut. Also es ist schwer zu sagen. Was interessant ist, dass Tony Blair mitgenannt wird, denn Tony Blair ist ja einer der Gründungsmitglieder, der Stiftungsrates, so ist es richtig, des World Economic Forum in Davos. Und mich würde nicht wundern, wenn er da an irgendeiner Stelle offenbar auch von der Schiene, die man ihm vorgibt. Er war ja auch lange mit Schröder gemeinsam, ehemaligen Bundeskanzler Schröder, in Paris bei der Rothschild Bank beispielsweise auch beschäftigt, hat da auch eben halt eine ganze Menge mit Aktivitäten gestartet. Und dass dann irgendwann natürlich auch sein kann, dass einer mal aus dem Ruder läuft oder von einer Schiene abweicht und dann, also man muss da mal ein bisschen sehen, Blair macht mich da ein bisschen nervös an der Stelle, aber irgendwas scheint da auch zu laufen.
Also Herr Babitsch, vielleicht das nochmal als Hintergrund, ist nicht nur der Präsident des Landes, sondern also Tschechiens. Er ist slowakischer Herkunft. Er ist seit 2017 Ministerpräsident Tschechiens, so ist es richtig, Entschuldigung. Und er ist laut dem Nachrichtenmagazin Tüden mit 4 bis 5 Milliarden Euro der zweitreichste Bürger des Landes und Gründer der Holdinggesellschaft Agrofert. Die machen auch Chemieprodukte und so weiter. Das heißt, Andreas, es scheint ja so eine Art Oligarch zu sein, der wahrscheinlich in unternehmerischem Stil, das hat er wohl auch immer wieder geäußert, dass der Staat regiert werden muss wie ein Unternehmen und deswegen wahrscheinlich relativ breitbeinig auftritt.
Ja, das kann schon sein. Aber wir müssen immer sehen, an den Taten muss man sie erkennen und analysieren. Und dass er ein Milliardär ist, könnte natürlich auch heißen, dass es Abtrünnige gibt im Milliardärsclub um Klaus Schwab und Gates und so weiter. Da gibt es ja den Club der Milliardäre. Dessen Vorsitzender ist ja Klaus Schwab und vielleicht gehört er auch mit dazu. Aber es gibt auch Menschen, die reich sind und trotzdem ein Gewissen haben können. Könnte. Ich will nur sagen, wir können nicht pauschal, weil einer Milliardär ist, ihn aburteilen. Denn wahrscheinlich braucht man sogar Personen in dieser Größenordnung, die finanziell so aufgestellt sind, um gegen diese Ein-Welt-Regierung, also die Übernahme einer Handvoll Menschen der gesamten Welt also um den Einhalt zu gebieten. Also es ist schwer zu beurteilen, ich kann da zu wenig auch zu sagen, aber es ist komisch, dass kurz vor der Wahl man offenbar diesen Menschen weghaben will und da öffentlich-rechtliche Journalisten dabei sind, gehe ich davon aus, dass es irgendwo um ein Ziel geht, versteckt, um die linksideologische Agenda weiter mit Aufschub zu versorgen.
Ja, und nach der griechischen Mythologie der Büchse der Pandora, und das heißt ja, diese Büchse der Pandora enthielt ja alle der Menschen bis dahin unbekannten Übel wie Arbeit, Krankheit und Tod, und sie entwichen in die Welt, als Pandora die Büchse öffnete. Mhm. Nun kann es natürlich Zufall sein, aber inzwischen erscheint mir wenig Zufall, sondern vieles sehr zielgerichtet entschieden zu werden. Also wenn diese Papiere Pandora-Papiere bedeuten, und es wird ja auch angekündigt, dass da noch einiges droht, könnte das natürlich auch eine ganze Menge Unruhe für die nächste Zeit bedeuten.
Ja, also die Büchse der Pandora als Beispiel heranzuziehen, ist natürlich schon eine wirklich heikle Geschichte. Frau Merkel hat das auch irgendwann einmal gesagt und hat gesagt, die Büchse der Pandora ist geöffnet und wir kriegen sie so schnell nicht mehr zu, und die Büchse der Pandora bekommt man nie mehr zu. Wichtig ist, dass man erkennt in dieser Mythologie, dass in dem Moment, wenn sie geöffnet wird, das gesamte Übel aus dieser Büchse entweicht. Übrigens, das Letzte, was in der Büchse drin war und was auch entweicht, ist die Hoffnung. Und die Hoffnung ist nämlich auch ein Instrument, womit man Übel und Leid verändern kann und verlängern kann, vor allem verlängern. Denn wenn man jetzt immer wieder hofft, es wird besser, und hofft, es wird besser, im Sinne von, es wird wieder so wie früher, dann wird man immer wieder enttäuscht werden und man stellt dann fest, es wird nicht mehr wie früher. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir müssen jetzt lernen, dass wir nicht versuchen, aus dem Widerstand heraus die alten Strukturen wieder herzustellen, sondern wir müssen jetzt versuchen, uns darauf einzustellen, dass wir durch diesen Wandel, der vor uns liegt, der kommen muss, stabil verläuft. So stabil wie irgend möglich, Licht am Horizont, weiter schreiten in die Richtung, wie ich immer sage, um dann dieses Ding gemeinsam durchzustehen. Und das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, Hoffnung auf Altes, das man wieder erneuert, so nach dem Motto, früher war alles schöner, das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Übel, die wir haben, denn das geht nicht mehr auf.
Ich will mal ganz kurz hier ein bisschen historisch eintauchen in das Thema noch. Ich bin da einfach mal bei Wikipedia noch mal reingegangen zum Mythos der Büchse der Pandora. Also Zeus wies Pandora an, den Menschen die Büchse zu schenken und ihnen mitzuteilen, dass sie unter keinen Umständen geöffnet werden dürfe. Doch sogleich nach ihrer Heirat öffnete Pandora die Büchse. Daraufhin entwichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Von diesem Zeitpunkt an eroberte das Schlechte die Welt. Zuvor hatte die Menschheit keine Übel, Mühen oder Krankheiten und auch den Tod nicht gekannt. Als einzig Gutes enthielt die Büchse, wie du gerade gesagt hast, die Hoffnung. Bevor diese auch entweichen konnte, wurde die Büchse wieder geschlossen. Das ist die eine Darstellung. Nietzsche hingegen hat das anders dargestellt und sagt, Zeus hatte gewollt, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert.
Das ist das, was ich sage. Also oft habe ich ja mal gesagt in meinen Vorträgen, was ich nicht mehr mache, weil es viele offenbar falsch aufgefangen haben, die Hoffnung ist die sentimentale Schwester der Dummheit. Und das möchte ich so nicht mehr stehen lassen, obwohl ich damit etwas anderes aussagen wollte, nämlich genau diesen Zusammenhang.
Also nach Nietzsche, du zitierst praktisch Nietzsche. Ich bin ja kein Nietzsche-Freund, aber das kann ja auch jeder so halten, wie er das gerne möchte, weil der mir viel, viel zu pessimistisch ist. Aber wir werden das Thema mal der Pandora Papers weiter im Auge behalten. Wie gesagt, so richtig einordnen kann man noch nicht, was die vorhaben damit, aber wir werden das in der nächsten Zeit sehen. Ja, jetzt kommen wir zum unvermeidlichen Thema Energie, Strom, grüne Energie, Kohlekraftwerke. Und es gibt ein neues altes Wort, das wieder mehr und mehr die Runde macht. Und das heißt Atomkraft. Also, ja, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Ich möchte doch noch hinführen auf das Thema mit einem aktuellen Artikel, der bei heise.de erschienen ist. Die haben ja ein recht gut recherchiertes Portal auch. Und da heißt es, dass die Großen, die Big Tech, die also auch alle mehr oder weniger geschlossen gegen Donald Trump als damaligen US-Präsidenten vorgegangen sind und gegen Andersdenkende oder Querdenker oder Klimaleugner oder sogenannte Corona-Leugner vorgehen, dass die, die ja jetzt sich einsetzen für die gesamten Gesetze für einen Klimawandel, in Wirklichkeit aber auch ganz andere Projekte unterstützen, nämlich dem entgegengesetzte, also sogenannte Leugnerprojekte. Und es heißt hier in dem Artikel, führende US-Unternehmen wie Amazon, Apple, Disney und Microsoft unterstützen in Wirklichkeit Lobbyorganisationen, die Millionen US-Dollar ausgeben, um den Entwurf für ein weitreichendes US-Klimaschutzgesetz auszuhöhlen. Das geht aus einem Bericht hervor, den die zivilgesellschaftliche Organisation Accountable.us am Freitag herausgegeben hat. Die Konzerne und ihre Chefs selbst behaupten dagegen gerne, beim Kampf gegen den Klimawandel mit Zielen für mehr Nachhaltigkeit und zur CO2-Reduktion an vorderster Front dabei zu sein. Es gibt jetzt unterdessen, Andreas, deswegen den Vorwurf der Heuchelei.
Naja, es ist so ein gewisses Doppelspiel, was hier offengelegt wird. Und das erinnert mich ein bisschen an einem Pferderennen, wenn einer ganz ultrareich ist. Dann geht er zum Pferderennen und setzt auf jedes Pferd. Dann hat er immer den Sieger dabei. Wenn man genügend Kapital hat, ist das immer möglich. Das heißt, wir haben hier offenbar auch eine Spaltung innerhalb der Giganten, nämlich die Akteure. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von den Konzernen wie Apple oder Amazon oder sowas, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind Menschen, die dort arbeiten, mit unterschiedlichen Charakteren und auch mit solchen Dingen wie Gewissen. Es sind ja nicht alle gewissenlos, um Himmels Willen. Und das könnte also auch ein gutes Zeichen sein, dass hier die Spaltung dieser NGOs und der großen Machtstrukturen hier erkennbar wird. Also Amazon, Apple, Disney und Microsoft, ich will die mal gerne richtig mal alle durchnennen, auch noch ein paar andere gleich, sind ja aktive Mitglieder in Lobbyinstitutionen und die massiven Widerstand gegen das Infrastruktur, Paket von Präsident Joe Biden angekündigt haben. Also das ist interessant. Da soll es also dann um einen völligen Umbau der Energiepolitik gehen, so sagt es ja Biden. Also Förderung erneuerbarer Energien alleine mit 150 Milliarden US-Dollar, was der plant. Marketingmäßig wird hier also ein Kampfbegriff genutzt. Initiative für den Corona-Wiederaufbau. So nennt das die Biden-Administration und die dahinterstehenden Deep State-Architekturen natürlich. In dieser veröffentlichten Analyse, auf die sich Heise bezieht, geht man auf den Schwur der US-Handelskammer ein. Zu dieser Vereinigung, dieser Handelskammer, gehören Führungskräfte, also Personen von Unternehmen wie Microsoft, Intuit, United Airlines, die Fluglinien Delta und Deloitte, die sind auch mit dabei, die sich alle medienwirksam besorgt über den umstrittenen Klimawandel geäußert haben, aber gleichzeitig ein massives Gegensteuern der Klimapolitik Bidens forcieren. Also eine sehr spannende, ja, ein Spannungsfeld gewissermaßen. Es gibt noch eine weitere Wirtschaftsallianz, den sogenannten Business Roundtable, arbeitet ebenfalls gegen den Biden-Plan, weil man offenbar auch die Steuern für Reiche erhöhen will. Also man merkt, die wollen auch ihre Kohle dann zusammenhalten. Und dieser Lobbyorganisation gehören dann Firmenchefs an wie Jim Cook oder Tim Cook von Apple, der nach außen hin von Regierungen und Unternehmen stärkere Maßnahmen übrigens zur Bekämpfung der Klimakrise gefordert hat. Also ein weiteres Doppelspiel. Andere Mitglieder sind Andy Jassy, also der neue Chef von Amazon, Sundar Pichai, dann also CEO der Google-Muttergesellschaft, Alphabet und Darren Woods von Exxon, auch wichtig. Auch aus der Gruppe der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, die unter anderem Bayer beinhalten, AstraZeneca, die dabei sind, Johnson & Johnson, greifen den Gesetzentwurf von Biden an. Interessant, ausgerechnet die, die dieses linke Bild, Paradigma nach außen permanent tragen, gehen gegen an. Man hat sogar offene Anzeigen dagegen geschaltet, gegen das Biden-Programm.
Aber nicht unter deren Namen, sondern eben auch verschlüsselt.
Ja, natürlich. Es sind halt Mitglieder dieser Organisation. Es gibt auch die RAID Coalition, zu denen zum Beispiel AT&T, Disney, FedEx, UPS und Verizon gehören. Die planen ebenfalls Werbekampagnen, um diese Initiative für den Corona-Wiederaufbau nach ökologischen Maßnahmen eben halt zu verhindern. Ich finde das unglaublich spannend. Das heißt, die Großen sind überall dabei und kämpfen gegen diese grüne Politik momentan. Dazu gehört auch Dow, wie Dow Chemical zum Beispiel, Goodyear, Schneider Electric und so weiter und so fort. Also das sind wieder welche, die gehören zu einer anderen Gruppe an, die nennt sich National Association of Manufacturers. Das sind alles Lobbyorganisationen. Und da steht natürlich dann jetzt der Vorwurf der Heuchelei im Raum.
Ja, die haben also alle offenbar vor, die Agenda von Joe Biden, also grün, klimafreundlich, alles wieder aufzubauen. Wir wissen inzwischen von der EU, dass das nicht nur sehr teuer ist, sondern kaum umsetzbar ist, ohne gewaltige Opfer, nicht nur des Mittelstandes, sondern im Prinzip aller Bürger, die tief in die Tasche greifen müssten, um das überhaupt hinzubekommen. Und was du jetzt hier vorgetragen hast, diese ganzen Gruppen, die also offiziell unter ihren Firmenlogos sagen, jawohl, wir machen das mit, die versuchen, über die Hintertür diese Agenda von Joe Biden auf, so schreibt das hier auch Heise, auf jede erdenkliche Weise zu kippen. Und der Guardian beispielsweise, also die britische Zeitung, die haben eine Vielzahl der genannten Konzerne um einen Kommentar dazu gebeten. Und dem Guardian zufolge wollte kein einziger davon die Haltung der jeweiligen Lobbygruppen, denen sie angehören, kritisieren. Kein Mitglied, heißt es, habe erklärt, dass man die Verbindungen zu diesen Lobbyverbänden überprüfen werde. Und das steht natürlich im Kontrast zu den öffentlichen Klimaschutzbekenntnissen.
Ja, sehr spannend. Und wenn dann beispielsweise offiziell Jeff Bezos den sogenannten Klimawandel, der ist ja auch umstritten, als größte Bedrohung für unseren Planeten sieht und sich verpflichtet sieht, seine Emissionen bis 2040 auf null zu reduzieren und klimaneutral zu werden, oder Microsoft, die versprochen haben, schon in einem Jahrzehnt Kohlenstoff negativ zu sein. Und Disney will innerhalb des gleichen Zeitraums nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwenden. Also es ist schon eine ganz spannende Sache. Hinter den Kulissen agieren übrigens auch Führungskräfte der Unternehmen gegen das Gesetzpaket von Biden. Ist auch logisch, denn dieser ideologische Hebel, der hier umgelegt werden soll, würde ja die Welt in ein Chaos stürzen. So ist meine Meinung dazu. Und die Umweltorganisationen mit den finanziell abhängigen Wissenschaftlern laufen da natürlich amok, ist auch klar. Selbst der Biden-Plan geht ihnen da nicht weit genug. Aber die Republikaner lehnen den Biden oder besser gesagt den Deep State-Plan ab. Auch einige Demokraten gehören dazu. Was hier wirklich entscheidend ist, dass dieser große, das nennt sich ja Infrastrukturpaket, in Billionenhöhe im nächsten Jahr, 2022 soll das starten, sowieso mittlerweile auf der Verschiebeliste steht, weil das Unternehmen USA sich dermaßen überschuldet hat durch diese unkontrollierte Situation in Afghanistan, diese unkontrollierte zwei Fronten kriegsähnliche Situationen mit China und Russland, die ich neulich besprochen hatte, oder jetzt in diesem Einzelnen. Vielleicht geht ihr nochmal zurück, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich habe noch eine kurze Ansage gemacht zu diesem Zwei-Fronten-Problem, was USA hat mit China und mit Russland. Und das ist eine Sprachnachricht, die man, glaube ich, nicht oben findet in dieser Leiste, glaube ich. Ich glaube, da ist sie nicht mit drauf. Aber da kann man sich das mal ansehen. Und dann ist das Geld nämlich auch gar nicht da. Selbst wenn man es neu drucken würde, dann könnte das Geldsystem sofort in die Kernschmelze weltweit laufen und der Dollar ins Nirvana abstürzen.
Also das Vorhaben der Demokraten in den USA, die USA also praktisch zu einem klimaneutralen grünen Land zu machen, ist an einem sehr kritischen Punkt angekommen. Also so wie die Herrschaften sich das vorgestellt haben, läuft es tatsächlich überhaupt nicht. Die, wie du gerade schon sagtest, die Republikaner lehnen es geschlossen ab. Und natürlich auch in den eigenen Reihen der Demokraten gibt es etliche Abweichler, wie zum Beispiel den Senator Joe Manchin, der den Entwurf für unsinnig hält und die bestehenden Subventionen für Kohle, Öl und Gas beibehalten will. So. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei der europäischen Klimawendepolitik. Denn da gibt es ja nun ganz ehrgeizige Ziele. Und das Umweltbundesamt in Deutschland liegt da ganz weit vorne. Und bevor ich da jetzt hinkomme, nochmal die Frage mit einer kurzen Antwort, Andreas. Wenn wir das hier alles sehen, ist das für dich ein Zeichen, dass offiziell die großen Unternehmen sagen, ja, Klimawandel? Hintenrum wird das Ganze aber massiv torpediert. Liegt es daran, dass man sagt, dann hat der Bürger bald gar kein Geld mehr, um auch für meine Firma ein Kunde zu sein? Oder liegt es daran, dass sie sagen, wenn wir das wirklich so durchziehen, wie die Biden-Regierung das jetzt hier vorhat, dann liegt unser Land in kurzer Zeit in Schutt und Asche.
Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, in den obersten Chefetagen arbeiten erfahrungsgemäß hochintelligente Menschen. Im Normalfall. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist in der Gegenteil zur Politik so zu sehen. Denn ein Unternehmen wird nicht als Geldverwerter eingesetzt, der mehr oder weniger das Geld anderer Leute ausgibt, sondern da sind Leute, die das Geld verdienen müssen, um das Unternehmen überhaupt profitabel zu halten, damit sie weiter ihr Geld bekommen. Das ist ein Unterschied. Es gibt ja die Leistungsträger und die Leistungsverteiler. Und ich glaube, dass da Leute mit Gewissen drin sind auch und die einfach sagen, stopp. Ich vermute, dass in den Vorstandssitzungen der großen Konzerne, auch der Tech-Konzerne, untereinander, hinter den Kulissen, man kann ja noch niemanden hinter die Stirn gucken. Deshalb arbeitet man ja offenbar auch daran, dass Musk beispielsweise dass die Computer mit dem Gehirn verbinden will. Das bedeutet also, dass das Gehirn von fremden Leuten wahrscheinlich dann auch anzuzapfen ist.
Das ist ja dann die künstliche Intelligenz, wobei sich die Frage stellt, hat künstliche Intelligenz ein Gewissen?
Das hat sie mit Sicherheit nicht. Deshalb ist es ganz interessant. Vielleicht sollten wir erstmal an einer natürlichen Intelligenz arbeiten, anstatt uns mit der künstlichen zu beschäftigen. Denn die vermisse ich eben halt auf ganzer Linie. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass hier etwas hochkocht, dass in den obersten Etagen derjenigen, die die Ein-Welt-Regierung umzusetzen haben, das sind ja nicht die Obersten, sondern das sind die Manager, die es umzusetzen haben, dass dort eben halt auch ein Widerstand eventuell sich formieren könnte. Und mich würde nicht wundern, wenn ein Donald Trump hier an der Stelle noch eine ganz wichtige Rolle hinter den Kulissen spielen würde.
Naja, du hast ja nun auch Zugang und Kontakt zu zahlreichen Ministerialdirigenten oder Staatssekretären oder Mitgliedern in großen Boards, die jetzt gerade die politischen Entscheidungen in Berlin treffen und schon getroffen haben. Und da ist ja auch, liegt klar auf der Hand, dass viele überhaupt nicht einig sind mit dem, was da entschieden und, ich sag's mal salopp, verzapft wird.
Ja, natürlich. Also wir sind uns ja letztlich alle einig, dass sich etwas ändern muss. Also wer das nicht versteht, der hat wirklich gar nichts verstanden. Unsere letzten Jahrhunderte wirklich, indem wir mit der Erde umgegangen sind, als gäbe es eine zweite, dritte oder vierte im Regal oder in irgendeinem Schrank, die man rausholen könnte, wenn eine verbraucht ist. Die Erde ist nicht mehr gebraucht oder mit einer gewissen Demut genutzt worden, voller Dankbarkeit, weil uns die Natur sie zur Verfügung stellt, sondern man hat sie mehr oder weniger als Verbrauchsgut abgewickelt. Und das ist das Hauptproblem. Aber jetzt einfach einen Hebel umzudrehen, in dem die Hauptprofiteure aus diesen Verfehlungen der letzten Jahrhunderte jetzt den Hebel umdrehen und diejenigen, die am wenigsten dafür können, jetzt die gesamte Zeche zu zahlen haben mit Armut und Elend. Das kann nicht die Lösung sein. Jetzt kann es nur bedeuten, einen Hebel langsam umzuschalten, vor allem ehrlich und klar aufzutreten. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Ultrareichen herangezogen werden müssen, weil es geht nicht nur um den Reichtum, es geht um die Macht. Und wenn ich sehe, dass Einzelpersonen mehr Macht haben durch ihr Vermögen und auch mehr Mittel haben finanziell, als die meisten Staaten, die auf der gesamten Welt sind, an Wirtschaftskraft haben, dann merkt man, dass es aus dem Ruder gelaufen ist. Aber das muss natürlich kontrolliert und langsam und sensibel gemacht werden.
Und jetzt kommen wir zum Deutschen Umweltbundesamt. Und das drängt auf einen schnelleren Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Das meldet der Spiegel. Und das deckt sich ja praktisch mit der Biden-Politik, mit der Politik der Demokraten auch. Das Umweltbundesamt sagt, höhere Ziele seien nötig, um den nationalen Beitrag zum Pariser Klimaziel zu erfüllen. Und der Spiegel hat die bislang unveröffentlichte Studie des Umweltbundesamtes, heißt es hier, vorliegen. Der Kohleausstieg soll damit vorgezogen werden, der Fleischkonsum sinken. Und demnach, so heißt es hier, können Deutschlands Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70%, das wird immer mehr, ne, im Vergleich zu 1990 reduziert werden, also 5 Prozentpunkte mehr als aktuell geplant. Die Emissionen würden dadurch von derzeit rund 739 Millionen Tonnen pro Jahr auf dann 373 Millionen Tonnen sinken. Und bis 2040 peilt das Amt eine Reduktion um mindestens 90 Prozentpunkte an. Und der Chef des Umweltbundesamtes, der heißt Dirk Meißner, sagt, wir müssen einen Zahn zulegen und dafür ist ein umfangreiches Programm nötig, das alle Bereiche der Wirtschaft umfasst. Und da gehen wir auch mal kurz rein, mal angesichts dessen, was wir derzeit gerade schon alles erleben, an Blackout-Warnungen, an Ausfällen durch stillgelegte Atomkraftwerke, stillgelegte Kohlekraftwerke, Abschaltungen und so weiter. Also, der Kohleausstieg soll auch vorgezogen werden, nämlich von 2038 auf 2030. Zudem sollen ab sofort jedes Jahr an Land Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 7 Gigawatt errichtet werden. Dazu Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 10 Gigawatt. Bevor ich weiter vorlese, was Sie alles planen, Andreas, ganz kurz zu dem bereits hier Geäußerten eine kurze Einschätzung.
Naja, das bedeutet also, dass Europa ins Chaos gestürzt wird, weil wir wissen natürlich, dass wir mit diesen alternativen, sogenannten alternativen oder auch regenerativen Energien, das sind natürlich alles so absurde Kampfbegriffe, die wenig mit der Realität zu tun haben. Damit möchte man letztlich bestimmte ideologische Ziele durchzusetzen, Staatsquote erhöhen, den Sozialismus eben in Reinkultur einzuführen, um dann die Menschen so an der Kette zu haben, dass sie irgendwann alleine um Nahrung betteln müssen. Und dann kann man natürlich, wenn man die Menschen so klein bekommen hat, dass selbst die Grundbedürfnisse nicht mehr gewährleistet sind, dann hat man sie natürlich mehr oder weniger im Schwitzkasten, wo man sie haben will. Das heißt, die Diener des Volkes haben sich mittlerweile komplett als Herren des Volkes überhoben und haben mittlerweile einen Unterdrückungsmechanismus in der Funktion, den sie aufbauen wollen. Und diese gesamte Energiepolitik kann so nicht funktionieren, weil nämlich die Grundversorgung letztlich dringend geregelt werden muss, natürlich auch über die herkömmlichen Stromstrukturen, die wir haben, Kohle beispielsweise oder Wasserkraft und so weiter. Es gäbe natürlich auch andere Energieformen, die man nutzen könnte, aber man lässt sie ja auch gar nicht zu.
Ich hatte gedacht, dass du vielleicht auch noch mal was gesagt hättest zu der Unbrauchbarkeit der sogenannten alternativen Energiesorten oder Arten. Wir hatten hier darüber gesprochen, für alle, die es nicht gehört haben, dass beispielsweise die Windkraftanlagen überhaupt niemals genug Strom erzeugen könnten, selbst wenn man das ganze Land damit zupflastert. Aber von Umweltpolitik ist das ja weit entfernt, wenn man an die Fundamente denkt.
Naja, also wenn wir uns mal ansehen, wie der Stromaufbau aufgebaut ist, was wir so verbrauchen, dann haben wir einen Grundsockel, den man durchaus mit Windkraft und auch mit Solar einbringen kann. Sagen wir mal eine Größenordnung, wenn wir alles zupflastern mit diesen Dingern, vielleicht von 10-20% des Strombedarfs. 10-20, mehr ist es nicht. Und dann kommen die herkömmlichen Dinge eben halt mit dazu, nämlich die althergebrachten Energieproduktionseinheiten. Und was ganz wichtig ist, wenn viele Leute nach Hause kommen beispielsweise und stellen alle ihr Licht an, im Sommer zum Beispiel die Klimaanlagen oder im Winter beispielsweise die Heizmöglichkeiten, die man dann hat, wo Elektronik eine große Rolle spielt und Stromverbrauch, dann haben wir sogenannte Peaks. Und die kann ich nicht steuern über eine Windkraftanlage oder über eine Solaranlage. Solaranlage, sondern dazu brauche ich ganz klar jemanden, der eine Schippe Kohle mehr reinpackt, um nämlich darüber dann diese Dinge zu regeln, dass ich diesen Peak sofort ausgleichen kann. Denn entsteht dort eine Schwankung, die eine bestimmte Dimension und die sind minimalst überschreiten, dann bricht das Stromnetz zusammen. Das ist die Blackout-Gefahr, die dahinter steht.
Ja, aber eben nicht nur das, sondern diese Windkraft, darüber hatten wir neulich ja auch Expertisen besprochen. Das ist das, was mich so bewegt. Deswegen reite ich da jetzt auch noch mal drauf rum. Man spricht also davon, dass das praktisch erneuerbare Energien sein und umweltfreundlich und so weiter. Ein Satz zu den Fundamenten bitte noch.
Ja, okay. Nicht nur die Fundamente der Windkraftanlagen, die ja letztlich wenn also eine Windkraftanlage ausgedient hat, nach 25 Jahren abgebaut werden soll, dann gehört natürlich auch das Fundament abgebaut. Das macht man aber einfach nicht, sondern man schüttet es einfach zu. Genauso wie die Windkraftpropeller oder die Flügel.
Und zwar mit Beton, mit dem umweltfeindlichen Beton.
Ja, es ist alles. Man betoniert also quasi durch die Windkraftanlagen die Erde zu, versiegelt also wertvolle Gebiete, auch gerade im Ackerlandbereich, weil die Windkraftanlagen stehen sehr oft im Ackerland. Und da werden dann große Betonsockel reingebaut und die werden nicht mehr rausgeholt. Und das ist natürlich dramatisch. Und die Flügel, die die Dinger haben, die werden mehr oder weniger, weil sie Verbundwerkstoffe sind, hochgiftig und auch alles andere als umweltfreundlich und auch nicht mehr recycelfähig. Die werden in kleine Stücke eben halt geschnitten und werden dann ebenfalls im Boden in ein großes Loch reingetan und dann wird da Erde rüber gemacht. Also das ist Umweltverschmutzung und umweltschädlich bis zum Umfallen. Für mich gehören also diese Windkraftanlagen eben nicht zu den alternativen förderbaren Energien, sondern zu Umweltschleudern.
Genau, und die sollen jetzt ordentlich ausgebaut werden in Deutschland. Dann will man für die Industrie, plant man also spätestens von 2040 an, keine Kohle mehr zu verbrennen für die Industrie. Notwendig sein zudem ein flächendeckender Einsatz von grünem Wasserstoff, vor allem in der Chemie- und Stahlbranche und grundsätzlich eine höhere Energieeffizienz. Für die Gebäude, in denen alle leben und arbeiten, da soll der Einbau neuer Ölheizungen ab sofort verboten werden. Ab 2026 sollten auch keine neuen Gasheizungen mehr eingesetzt werden. Um die höheren Ziele zu erreichen, müssten zudem Jahr für Jahr 2,5% der bestehenden Gebäude saniert werden. Bei neuen Gebäuden müssten die Anforderungen für die Dämmung erhöht werden. Heißt richtig viel Geld.
Ja. Richtig. Und das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation, zumal man die Probleme anders lösen könnte. Es wird hier so fast dargestellt, als ob der Bürger derjenige ist, der die größten Stromkosten und auch die größten Energiekosten verbraucht. Am meisten ist es aber eine Industrie, die permanent Dinge produziert, die man eigentlich gar nicht braucht, wenn man vernünftig produzieren könnte mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Dort lässt sich die meiste Energie einsparen. Wir dürfen nicht nur fragen, wo kommt die Energie eigentlich her, sondern wo geht die Energie eigentlich hin? Und wenn wir wissen, dass die Industrie Obsoleszenzen einbaut, das heißt ständig Produkte produziert, die nach einem bestimmten Zeitraum möglichst schnell kaputt gehen, damit die Leute wieder neu produzieren und neu kaufen müssen, dass die Wirtschaft in Gang bleibt, dann müssen wir an dieser Schraube stellen, würden wir da anfangen. Die Diskussion findet überhaupt nicht statt. Dann könnten wir die Probleme relativ schnell lösen, kämen übrigens auf ein ähnliches Programm, wie auch ein World Economic Forum in bestimmten Bereichen artikuliert. Aber eben halt nicht im Interesse nur der Ultrareichen, sondern im Interesse der Menschen insgesamt.
Weitere Punkte des Umweltbundesamtes gehen in den Verkehr. Also verboten werden sollen Verbrennungsmotoren für neue Pkw zwischen 2032 und 2035, also in gut 10 Jahren, für Lkw bis spätestens 2038 und die CO2-Abgabe für Benzin und Diesel soll höher ausfallen als bislang von der Regierung geplant. Und last but not least die Landwirtschaft. Der jährliche Fleischkonsum soll von derzeit rund 60 Kilogramm pro Kopf auf knapp 16 Kilogramm gesenkt werden. Rund 15% des Milchkonsums soll durch Ersatzprodukte gedeckt werden. Zudem brauche es mehr Mischwälder und höhere Wasserstände in Mooren, um weiteres Kohlendioxid zu binden. Und ja, das sind so die Maßnahmen, die man bis jetzt vorschlägt. Der Uber-Chef, also Umweltbundesamt-Chef, sagt, die klimapolitische Modernisierung der Wirtschaft kann nur gelingen, wenn sie zur Chefsache im Kanzleramt wird. Ja. Wenn nur im Umweltministerium 100% Klimaschutz organisiert wird, die anderen Ressorts aber nur mit halber Kraft dabei sind, dann werden wir scheitern.
Genau. Also Chefsache im Kanzleramt heißt, der Staat muss es machen und kein anderer. Weil wir Menschen sind alle zu dumm dazu. Dazu brauchen wir eine Regierung beim Staat, die uns erklärt, wie das geht. Und das sehen wir eben halt an der Individualmobilisierung der Menschen mit ihren Elektrofahrzeugen. Wir haben uns gestern mit einem Kollegen getroffen und der hat uns dann erzählt, dass er, der hat auch ein Unternehmen in der Nähe von Chemnitz und da geht es dann darum, dass er neulich eine Sitzung hatte, eine Konferenz und da sind dann Kollegen aus Hamburg gekommen mit einem Elektro-Tesla und die haben 8 Stunden gebraucht für diese Tour, weil sie 3-mal nachtanken mussten mit Strom und dann hängen die natürlich dann eine halbe Stunde mehr oder weniger auf diesem Parkplatz rum und müssen dann nachtanken. Also das Ganze ist auch in der Praxis überhaupt nicht wirklich umsetzbar. Also das ist schon wirklich komisch.
Ich weiß gar nicht, was du hast. Also ich meine, wir reden die ganze Zeit davon, dass der Mensch jetzt Geduld lernen muss, geduldiger werden muss, dass das zu unseren neuen Aufgaben gehört. Dann ist doch das eine ganz gute Übung.
Finde ich auch. Wir sollten geduldiger sein, das stimmt. Und dazu gehört auch die grüne Politik, die den Hebel nicht mit Gewalt umschlägt, sondern ganz geduldig anfängt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und dann langsam und geduldig den Hebel umlegt. Wir können 300 Jahre Fehlverhalten, Industrialisierung, wenn man das so pauschal sehen will, so sehe ich es ja auch nicht, es hat ja auch Erleichterungen gebracht, die können wir nicht innerhalb von 2 oder 3 Jahren hier verändern.
Aber in Österreich fängt man schon mal an. Sebastian Kurz, der Kanzler, hat gestern auf einer Pressekonferenz in Wien seine ökosoziale Steuerreform vorgestellt. Und nach der soll ab dem 1. Juli 2020 vieles verändert werden. Zum Beispiel sollen Österreichs Bürger dann für CO2-Emissionen bezahlen. Um die Abgabe fairer zu gestalten, plant die Regierung einen Klimabonus von bis zu 200 Euro jährlich, der zurück an die Steuerzahler fließt. Die CO2-Steuer soll also ab dem Juli 2020 erhoben werden, beläuft sich zunächst auf 30 Euro pro Tonne und bis 2025 soll dieser Preis dann nochmal fast verdoppelt werden auf 55 Euro. Und Herr Kurz hat weitere Maßnahmen hervorgehoben, die die Steuerlast der arbeitenden Bevölkerung damit eigentlich senken sollen. Damit sinken zum Beispiel Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Unternehmenssteuer soll auch gesenkt werden, aber wie gesagt, auf der anderen Seite die Dinge hochgezogen werden. Und historisch nennt der Vizekanzler Kogler von den Grünen diese Reform, da sie ein neues Denken mit sich bringe. Umweltfreundliches Verhalten werde künftig finanziell belohnt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das übliche Narrativ von Verwaltungsmenschen aus Administrationen in den Regierungen, die offenbar nicht wirklich Geld verdient haben, sondern immer nur Geld verteilt haben. Das ist das Hauptproblem. Und aus diesem Grunde kann man da auch nicht erwarten, dass da was Sinnvolles rauskommt, wenn man das unternehmerisch sieht. Hier geht es um linke Tasche, rechte Tasche. Die einen sollen also jetzt die Kosten reduziert bekommen, nämlich anhand von Steuern. Auf der anderen Seite kommt die CO2-Auflage hoch. Das bedeutet, unterm Strich gesehen können wir davon ausgehen, wird es für jeden Bürger teurer.
Naja, natürlich, wenn wir auch hören, was das Umweltbundesamt in Deutschland sagt, dass natürlich Gebäude und die ganzen Spritsteuern und so weiter auf die Bürger zukommen. So, und jetzt haben wir also gesprochen über das, was eben auch in Deutschland gefordert wird. Gerade das, was das Umweltbundesamt, das ja zum Umweltministerium der deutschen Regierung gehört, was die fordern, kann man ja auch davon ausgehen, dass Brüssel, also Frau von der Leyen, das mit Sicherheit unterstützen wird. Wir wissen auch nicht, wie genau die deutsche Bundesregierung demnächst aussehen wird, aber sie wird auf jeden Fall auf diese Pläne, so kann man wohl davon ausgehen, freudig eingehen. Aber man darf die Rechnung im Moment nicht ohne den Wirt machen. Denn es gibt einen offenen Brief, der ist in der Financial Times abgebildet worden und der stammt von amerikanischen und britischen Wissenschaftlern. Und die haben diesen offenen Brief an die deutsche Bundesregierung geschrieben, in dem sie eine längere Nutzung der Nuklearenergie in Deutschland fordern. Konkret soll der finale Ausstiegspunkt von derzeit Ende 2022 auf ein Zeitfenster zwischen 2030 und 2036 nach hinten verschoben werden. Begründet wird die Forderung mit Aspekten des Klimaschutzes. So sei es viel wichtiger, schnell aus der Kohleverstromung auszusteigen, als aus der Atomkraft, welche im Gegensatz zur Kohleenergie keine CO2-Emissionen verursacht, Andreas.
Ja, das sind die klassischen Lobbykämpfe untereinander. Die damaligen Kohlelobbyisten, die es ja gegeben hat, 50er, 60er, 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, die hatten das Sagen, die haben einen Kohlepfennig eingeführt und so weiter. Alles wurde subventioniert aus Staatskosten. Aber jetzt hat man, nachdem man ja die 70er Jahre These einer Gefrierung der Erde aufgegeben hat, denn in den 70er Jahren hat der Spiegel und alle großen Wissenschaftler natürlich massiv darauf hingewiesen, dass eine neue Eiszeit droht. Nun haben wir ja momentan die Klimaerwärmungswelle, die wir gerade haben. Das sind ja, je nachdem, wie es gerade politisch passt, sucht man sich da Dinge aus. Und da passt natürlich dann die Situation, dass die Atomkraftlobby jetzt wieder nach oben kommt und kann jetzt so argumentieren. Es ist wirklich ein Affentheater und das ist das Schlimme, dass keine wirklich saubere und klare Kommunikation stattfindet, wie die Lage eigentlich ist. Jeder vertritt nur seine Interessen.
Ja, bemerkenswert ist schon, dass so gerade in der letzten Zeit in den Medien ganz vorsichtig zwar, aber so eine Art Imageverschiebung stattfindet in Bezug auf die Atomkraft. Und es gibt ja zahlreiche Beobachter der sogenannten Energiewende, die in der Vergangenheit darauf hingewiesen haben, dass ein gleichzeitiger Ausstieg aus den steuerbaren Energiequellen, also Atom und Kohle, die Versorgungssicherheit in Deutschland massiv gefährden würde. Wir haben hier oft drüber gesprochen. Und bis zum heutigen Tag ungelöst ist das Problem der Dunkelflauten, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Im Klartext: eine allzu starke Fokussierung auf Windkraft und Solar, wie sie derzeit verfolgt wird, verursacht an dunklen oder eben windarmen Tagen Lücken in der Stromversorgung, weil der Strom eben bis heute nicht effizient aus den alternativen Energiequellen gespeichert werden kann. Und als weiteres wichtiges Argument für die Atomkraft wird hier dargestellt, heißt es, sei die derzeit grassierende Energiepreiskrise. Atomstrom kann ohne Abhängigkeiten vom Ausland erzeugt werden und dadurch Energieimporte wie Erdgas, wo ja die Preise derzeit explodieren, und Erdöl teilweise überflüssig machen.
Ja, und hier wird einem natürlich so dieses Lügengebäude der Grünen wieder so ganz deutlich. Wenn ich sehe, als sie damals gegründet wurden in den 80er Jahren, dieser berühmte gelbe Aufkleber Atomkraft, nein danke. Die ganzen Aktionen, die man gegen die Atomendlager in Gorleben und so weiter. Das waren alles Grüne, die da rumgelaufen ist. Sie nannte sich damals auch Friedenspartei. Mittlerweile gehört sie zu den Lobbyisten der Atomindustrie, ist eine Kriegstreiberpartei, denn durch die Grünen wurde zum Beispiel auch der Krieg in Jugoslawien erst richtig möglich. Und sie haben sich mittlerweile auch mehr oder weniger indirekt geoutet. Das sagen sie natürlich nicht, aber ihre Politik zeigt sehr deutlich, dass sie als Vertriebsabteilung gewissermaßen von BlackRock und Goldman Sachs arbeiten. Das heißt, sie sind komplett eingekauft worden aus meiner Sicht von der Großindustrie, vom Großkapital. Und die Bürgerpartei, die sich auf die Natur irgendwann mal konzentriert hat, die ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und die grüne und die rote Politik, wenn man die beiden Farben grün und rot mischt, kommt übrigens braun dabei raus. Und diese neue Politik macht mir da schon wirklich ernsthaft Sorgen.
Es ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dieses Thema. Denn im Frühjahr diesen Jahres haben ja schon mehrere EU-Mitgliedstaaten, und zwar 7 an der Zahl, dazu gehören Frankreich, Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Die haben sich für einen Erhalt der Nuklearenergie ausgesprochen, haben einen Ausbau gefordert und die gezielte Förderung der Nuklearenergie. Und Polen hatte den Bau 6 neuer Reaktoren angekündigt. Die Bundesregierung in Deutschland hingegen hat natürlich genau das Gegenteil gemacht. Die haben dann im Juli den Druck auf Brüssel verstärkt, die Atomkraft eben nicht als grün und nachhaltig und damit als nicht förderwürdig einzustufen. Und spannend ist natürlich auch, dass Brüssel dieselbe Politik, Umweltpolitik fährt, eben wie Joe Biden, wie die US-Regierung, die sogenannte, die also die Klimaziele verschärft, die also den Druck erhöht, damit diese Dinge umgesetzt werden. Und das heißt hier, es gäbe innerhalb der Regierung der USA Verständnis darüber, dass man zwar die Atomkraft brauche, könne man eben nicht umsetzen. Aber diese 7 EU-Staaten, von denen wir gerade gesprochen haben, darunter eben Frankreich und Polen und Ungarn und so weiter, die haben Unterstützung erhalten von, warum taucht der Name eigentlich immer überall auf, egal zu welchem Thema es geht, von Bill Gates. Denn der hat Geld investiert für die Entwicklung kleinerer Kernkraftreaktoren.
Ja, es gibt ja tatsächlich eine neue Generation von Kernkraftreaktoren, die sogar durchaus Sinn machen können. Dass Bill Gates natürlich ganz vorne mitspielt und nicht derjenige ist, der das aus menschlichen Gründen macht, auch wenn er sich Philanthrop nennt, sondern mehr oder weniger aus meiner Sicht zumindest aus reinen Profitinteressen und auch irgendeine bestimmte Machtmotivation, die dahinter steht, noch größer, noch weiter. Denn wenn man irgendwann alles hat und man darf nicht vergessen, wer 1 Milliarde anlegt, der hat über 130.000 Euro Zinserträge pro Tag nach Steuern, wenn es schlecht läuft, bei 1 Milliarde, wenn man über 100 Milliarden hat. Ich meine, was sind dann noch die Reize des Lebens, wie man sich noch in irgendeiner Form verbessern kann? Und deshalb wundert einem auch nicht, dass dann solche kuriosen Dinge eben halt eher abgehen.
Und es wird also in Brüssel jetzt schon durchaus über diese Dinge diskutiert, nämlich das Stichwort Atomenergie. Und es wird diskutiert, diese Diskussionen werden jetzt angeregt. Kann die Atomenergie dazu beitragen, dass man aus diesem Dilemma rauskommt, der Energieversorgung? Soll man sie fördern? Und die FDP dringt darauf, diese neue Generation von Kernreaktoren gegen den Klimawandel in Stellung zu bringen. In Berlin findet also das statt, aber auch in Brüssel. Und es ist natürlich klar, dass die Grünen da nicht mitziehen können. Also das heißt, wenn es eine Koalition geben sollte, wo die FDP und die Grünen dabei sein sollten, dann wird es natürlich schwierig und es wird ein Tauziehen. Und aus Brüssel, so heißt es hier in einem Artikel, droht der Ruf Atomkraft, nichts wie her damit. Und das steht eben diametral dem entgegen, was die Klimapolitik von Frau Merkel oder eben auch von Frau von der Leyen betrifft. Frankreich unterstützt Atomkraft. Italien diskutiert über den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Und ja, solche Erwägungen hemmen Herrn Bill Gates nicht, wenn er zum vermuteten Nutzen des Klimas Hunderte von Millionen von Dollar in die Entwicklung eines Kernkraftwerks der nächsten Generation investiert, von dem er sich saubere Elektrizität und sehr wenig Atommüll verspricht. Andreas, ein letztes Wort dazu. Das ist hier übrigens ein Artikel vom Fokus, der das Thema aufgegriffen hat. Was ist denn deine Einschätzung? Wie werden da die Entscheidungen fallen?
Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass man hier an den eigentlichen Themen vorbeidiskutiert, nämlich das, was ich immer sage, nicht wo kommt der Strom sondern wo geht der Strom hin, sondern man jetzt die Strommasse, die hier zugrunde liegt, einfach als gegeben, wie ein Naturgesetz mehr oder weniger behandelt und fragt, wie können wir jetzt den Strom produzieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das jetzt auf dieser Basis der Atomenergie machen. Ich halte das für falsch, weil die Atomenergie aus meiner Sicht nicht beherrschbar ist, gerade aufgrund der Tatsache, was die Atommüllproblematik anbelangt. Hätten vor 30.000 Jahren die Neandertaler beispielsweise Atomkraftwerke gehabt, hätten wir heute noch mit den Endlagern zu tun und müssten dafür sorgen, ich meine, die ganze Erde wäre dann ein Endlager wahrscheinlich über diese 30.000 Jahre Stromproduktion. Also das heißt, hier ist keine Nachhaltigkeit in irgendeiner Form erkennbar. Wir können aus meiner Sicht die Übergangsphase jetzt in eine neue ökonomische Ära nur machen mit den herkömmlichen Strommöglichkeiten wie Kohle und Gas. Aber auch das muss dringend reduziert werden, aber dann kontrolliert im Sinne einer wirklich nachhaltigen Ökonomie. Was man hier macht, ist mehr oder weniger ein Durchwurstelpragmatismus unter Lobbyisten.
Beschließet einen Plan und es werde nichts raus. Das sind so die Dinge, die wir jetzt offenbart bekommen. Der eine hält es fest, der andere lässt es nicht los. Also es wird noch eine spannende Zeit werden. Ja, und unterdessen hat der erste Energieversorger in Deutschland aufgegeben. Die enorm gestiegenen Preise für Erdgas haben dazu geführt, dass in Niedersachsen der deutsche Energiepool ansässig in Salzbergen vielen Kunden seine Erdgaslieferverträge gekündigt hat. Und in der letzten Septemberwoche erfolgte die entsprechende Information auf der Firmenwebseite. Da heißt es, in den letzten Monaten haben sich die Beschaffungspreise für Erdgas und für Strom am Terminmarkt rund verdreifacht. Die Preise für kurzfristige Beschaffung sind rund verfünffacht. Und damit hätte kaum jemand am Energiemarkt gerechnet. Und ich gehe jetzt gar nicht mal auf die einzelnen Preise ein. Jetzt fragt man sich, wie geht es weiter? Im Moment hat sich der Energiekonzern E.ON bereit erklärt, einzuspringen. Und er versucht sicherzustellen, dass es nicht dazu kommt, dass jemand in der Kälte sitzt. E.ON teilte mit, wir stellen sicher, dass es zu keiner Unterbrechung der Energieversorgung kommen wird. Und auch das erste deutsche Wolltest du was dazu sagen?
Naja, es ist schon ganz interessant, was hier gerade läuft. Denn wenn ein regionaler Energieversorger aufgibt und wird von einem großen Konzern, werden seine Märkte übernommen, dann sehen wir hier natürlich wieder diesen alten, berühmten Trend zur Zentralisierung. Und wenn wir dann eben halt nur noch drei Konzerne wie Vattenfall, E.ON und so weiter haben, dann werden die irgendwann auch zu einem zusammengeschmolzen und ganz zum Schluss der Regierung unterstellt. Und dann haben wir die zentralistische Regierung. Das heißt also, kleine Konkurrenten werden mehr oder weniger aus dem Markt geschmissen. Selbst in diesem Energieversorgermarkt ist es nicht anders als bei Restaurants und Hotels. Die kleinen Betriebe sollen mehr oder weniger an die Wand genagelt werden und von den großen Konzernen übernommen.
Ja, das war eine Meldung von der Epoch Times. Die nächste Meldung kommt von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, wo es heißt, dass auch das erste deutsche Kraftwerk den Betrieb einstellen muss wegen Kohlemangels. Ja, ein Kohlekraftwerk. In Nordrhein-Westfalen heißt es, musste am Wochenende ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden, weil keine Kohle mehr da ist. Unterdessen explodieren natürlich die Strompreise und Bloomberg berichtet, dass dieses Unternehmen heißt STEAG, am Wochenende das Werk Berg Carmen A außerplanmäßig abgeschaltet hat. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist nicht absehbar. Ein Sprecher des Unternehmens wird von Bloomberg zitiert mit den Worten, es herrscht ohnehin schon eine starke Nachfrage nach Kohle, zweitens auch für Transportkapazitäten in der Flussschifffahrt. Und weil Berg Carmen über keine Bahnanbindung verfügt, gibt es für uns keine logistischen Alternativen.
Tja, was soll man dazu sagen? Dass wir mal in Deutschland tatsächlich die Problematik haben, dass keine Kohle zur Verfügung steht. Eins der kohlereichsten Länder, die wir haben. Deutschland ist der Staat überhaupt, der nur einen Rohstoff hat im Prinzip. Und das ist die Kohle. Und ausgerechnet, die können sie nicht liefern. Das ist natürlich schon eine Situation, die man in der politischen Fähigkeit des Managements auch irgendwo, ich sag mal, ableiten kann.
Als Unternehmer schüttelst du den Kopf, sehe ich hier gerade. Ja, und wir haben hier in den letzten Tagen, Wochen berichtet über schwere Lieferengpässe, chaotische Situationen in Großbritannien, leere Lebensmittelläden, große Supermarktketten, leere Shelves. Dann wird der Diesel und das Benzin, das wird jetzt mehr oder weniger vom Militär mit eingeteilt und verabreicht. Und man fragt sich, kann das auch nach Deutschland kommen? Und ja, da sind sich die Leute einig, die ein bisschen was davon verstehen, die sagen, ja, das kann auch hier passieren. Internationale Transportverbände schlagen Alarm. Und ein gewaltiges Problem kann jetzt seinen Höhepunkt finden, denn einen Grund sehen Experten darin, dass es zu wenig Lkw-Fahrer gibt, dass die Lkw-Fahrer zu wenig geimpft sind, dass jetzt auch zu wenig Seeleute geimpft seien, heißt es hier in einem Artikel der Kreiszeitung. Und Andreas, wir haben uns neulich, gestern, haben wir uns ein Video angesehen von einem Lkw-Fahrer, das er 2019 schon veröffentlicht hat. Und der Titel ist, ob die Krise jetzt wirklich eine Krise der Lkw-Fahrer ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, nachdem ich das gesehen habe, dieses Video, habe ich mich wirklich auch geschämt, auch für meine eigene innere Haltung den Truckfahrern gegenüber und wo ich oft manchmal auf der Autobahn gefahren bin, ein bisschen gedrängelt habe und gesagt habe, Mensch, die sind so langsam. Aber es sind wirkliche menschliche Katastrophen, die dahinter stecken.
Ja, natürlich. Es sind natürlich auch nur kleine Räder in einem ganz großen Spiel der Fehlentwicklungen. Das hängt mit dem Geldsystem und dem Umlauf des Geldes zusammen, dass der Reichtum immer größer wird. Irgendwann kann man für die Versorgung der Menschen zum Beispiel keine Lebensmittellager mehr halten. Also überhaupt Zwischenlager von Produkten, das gibt es heute gar nicht mehr oder kaum noch. Das heißt, die ganzen Lager, die haben Räder und sie haben Achsen und die sind auf der Straße. Das heißt, es wird heute nur noch just in time ausgeliefert und es gibt keine Vorsorge mehr für die Menschen. Und die Lkw-Fahrer müssen das machen. Und deshalb sind die Straßen natürlich auch voll immer mit Lkws. Und aufgrund des auch extrem explodierenden Individualverkehrs in den letzten Jahrzehnten werden natürlich auch die Autobahnen irgendwann voll. Irgendwann haben die Lkw Unternehmen dann versucht sogar Propaganda zu machen, also mit Werbeagenturen zu arbeiten. Hinten stand auf den LKWs öfters drauf. Ich habe das mal gesehen damals, als ich mit dem Auto gefahren bin. Da stand drauf, solange man Gemüse und Obst nicht faxen kann, werden wir uns die Autobahn wohl teilen müssen. Und so hat man dann versucht, eben halt auch ein bisschen dieses Problem der der Speditionsunternehmer übrigens auch, das sind die Lkw-Fahrer und die Speditionsunternehmer, die Kosten werden immer mehr gedrückt, auch beispielsweise durch die sogenannten freien Märkte, weil Billigarbeitslöhner aus dem Ausland kommen, meist aus dem Osten, die haben auch dann nicht die Auflagen, was die Umweltauflagen anbelangt. Deshalb sind unglaublich viele Speditionsunternehmen in Rumänien dann angemeldet, obwohl sie in Deutschland die ganze Zeit rauf und runter fahren. Und die Menschen, die dort am Steuerstand sitzen, das sind wirklich dann tragische Situationen, die werden dann, selbst wenn du als deutscher Lkw-Fahrer irgendwo einen Job bekommst, dann hast du nicht mal 2000 Euro netto auf der Uhr und das für einen solchen auch wirklich anspruchsvollen Job. Es ist ja auch gefährlich, mit solchen Dingern zu fahren im Straßenverkehr und so weiter und die Schichten und die wenigen Zeiten, die man hat zum Schlafen und so weiter. Also man könnte das Problem lösen. Es ist so unendlich viel Geld da, um alles zu retten. Wenn eine Bank in Problemen ist, gibt es ein Bankenrettungspaket, da geht das so schnell. Aber Lkw-Fahrer vernünftig zu bezahlen, damit sie motiviert sind und sagen, ich mache meinen Job gern und dann auch doch die Menschen dabei satt werden würden, dafür fehlt das Geld dann.
Ja, du hast das ja auch früher häufig gesagt, das war auch für mich Anlass, bisschen intensiver mal über diese Zustände und Umstände nachzudenken, nämlich zum Beispiel eben auch Altenpfleger, Krankenpfleger, Krankenschwestern und so weiter. Menschen, die auch körperlich hart arbeiten, aber eben oft auch völlig überlastet sind und an den Rand getragen werden des Zumutbaren, die müssen sich wirklich begnügen mit sehr, sehr wenig Geld, also oder eben auch die Lkw-Fahrer, von denen wir gerade gesprochen haben, wie dieser YouTuber eben auch berichtet hatte, dass er, wenn er da den ganzen Monat auf dem Bock gesessen hat, maximal 1.800 Euro auf die Hand bekommen hat. Das ist ja zum Leben zu viel und zum Sterben zu wenig.
Ja, genau das ist der Punkt. Man könnte das Problem lösen, aber offenbar ist es nicht gewollt.
Genau, also umgekehrt natürlich. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. So rum ist es richtig. Andreas, wir lesen im Moment viel über den dunklen Winter, der droht, der Dark Winter, wie man es auch nennt in der englischsprachigen Presse, gerade was Stromversorgung, aber auch Lebensmittelversorgung und so weiter angeht. Und ich weiß, dass natürlich wir uns auch hier wiederholen mit den Themen, aber wir tun es auch mit dieser Dringlichkeit, weil in den Mainstream-Medien, wie ihr seht, diese Themen nur schleppend vorangehen. Wir haben letztes Jahr um diese Zeit, waren wir schon längst in diesem Thema drin. Und es soll jetzt nicht heißen, ja, wir haben es immer gesagt. Nein, es war absehbar. Und natürlich auch für jeden Journalisten war das absehbar. Aber es gibt da offenbar irgendwelche Hemmungen, das an den Tag zu bringen. Nun langsam kommt es. Und nun hast du auch gerade, was den sogenannten heißen Herbst, aber auch den dunklen Winter angeht, hast du von einem deiner Informanten neue Informationen. Und ich bitte euch, da genau zuzuhören, damit ihr euch auch weiterhin gut vorbereiten könnt.
Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Es sind übrigens immer mehr Menschen aus den obersten Etagen, auch von Ministerien, die sich mit uns in Verbindung setzen. Es ist schon sehr spannend. Die Experten rechnen ganz fest mit einem umfassenden, aber zumindest teilweisen Blackout noch bis zum Frühjahr 2022. Das ist die erste wichtige Nachricht. Allein schon wegen der weiteren Abschaltung von Kraftwerken, die ja anstehen im nächsten Jahr. Je kälter der Winter wird, desto kritischer wird das momentan auch eingeschätzt. Die Lebensmittelversorgung, und das ist wichtig, wäre gravierend betroffen, allein wegen des Reißens der Kühlketten und des Warenlagerbetriebes. Wir dürfen nicht vergessen, auch die sind ja voll automatisiert betrieben, die Warenlager. Da fährt ja nicht einer immer nur hin und her mit so einer Biene und holt die Sachen rein und raus, sondern das läuft vollautomatisch. Was natürlich auch wichtig ist, auch ein Wiederanlauf nach dem Ausfall wird sich mehr als schwierig gestalten. Ich spreche oft davon, wenn man komplexe Strukturen abschaltet, kann man die nicht einfach wieder hochfahren. Die Einschätzung dieser Expertengremien aus verschiedenen Reihen, die ich hier habe, ist: Dieser Blackout kann die Grundversorgung der Bürger ganz dramatisch schwächen. Es wird mit Nachdruck übrigens diskutiert in den obersten Gremien, die Bundeswehr und die Polizei bei einem erwarteten Ausfall mit einzubinden. Denn das drohende Chaos ist natürlich schwer zu managen und soll natürlich minimiert werden. Zurzeit entwickeln die Spezialisten des Bundes eine Notversorgungsplattform. Ich habe schon oft darüber gesprochen, im Falle eines Brownouts. Sollten also bestimmte Städte oder Bezirke kurzfristig abgeschaltet werden, und ist interessant, hier werden immer wieder Gebiete wie Sachsen oder Thüringen diskutiert, um hier eventuell ein Exempel zu statuieren, Fragezeichen, das sage ich mir jetzt, die könnte man kurzfristig abschalten, so wird man hier die Plattform Rescue Logistik einsetzen und dann auch eben in echt prüfen können, ob das richtig funktioniert. Also hier könnte man, das darf man nicht vergessen, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, dass man irgendwelche Gebiete, wo zum Beispiel Menschen sind, die man nicht so besonders mag von der Wählerschaft her, dass man die beispielsweise einfach mal abschaltet und mal einen Stromausfall produziert. Okay, das ist jetzt natürlich nur mein Gedanken dazu. Zu den Transportkosten noch etwas Wichtiges.
Dein Verschwörungsgedanke, das möchte ich dazu sagen.
Habe ich gerade gesagt. Mein Verschwörungsgedanke, der dahinter steht. Genauso ist es. Zu den Transportkosten, also nicht nur die internationalen Frachtraten, darüber reden wir ja ständig, über die Containerfrachtraten und so weiter, nicht nur die Kosten, die galoppieren weg, auch die Straßen- und Schienentransportkosten im nationalen Bereich sind extrem betroffen. Die Preissteigerung zum Beispiel im reinen Transport und in der Lagerung der Waren sind momentan jetzt schon bei 23-27% Kostensteigerung anzusetzen. Die Kunden zum Beispiel bekommen gar keine Jahresverträge mehr, die transportieren beispielsweise oder Lager nutzen, sondern maximal Quartalsverträge, da die Inflation, übrigens die drohende Inflation ist ganz wichtig, überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist. Somit steigen die Preise der Endprodukte vor allem bei großvolumigen Waren. Das ist wichtig. Wenn ich also eine Tonne Stahl transportiere, ist das was anderes, als ob ich eine Tonne Klopapier beispielsweise transportiere. Ich brauche bei dem einen eine kleine Ecke nur in einem Waggon und bei Klopapier brauche ich drei Waggons, die alleine voll werden. Also die preisgünstigeren, großvolumigen Waren, die sind natürlich komplett davon betroffen und da werden natürlich die Preise extrem steigen. Ja, die von uns oft besprochene Reduzierung der Artikelstruktur, auch bei Lebensmitteln, ist ja unser Dauerthema, wird nun wieder forciert. Argumente liefern jetzt die Preissteigerung bei bestimmten Warengruppen, vor allem hochpreisiger Produkte. Die Experten rechnen momentan bis zum Frühjahr 2022 mit einer weiteren Reduzierung des Warenbestandes um 15%. Das wird noch weitergehen natürlich, vor allem bei Exoten, also bei hochpreisigen Markenartikeln. Die werden also dann eher aus dem Sortiment verschwinden. Nudeln und Gemüse und vor allem Kühlware sind die Risikoartikel derzeit. Das muss man wissen. Nudeln wissen wir, wir haben so wenig Weizen momentan in der Ernte. Aber natürlich auch die Waren, die in der Kühlkette denn unterliegen müssen. Das heißt also, die haben ein Problem, die werden bei einem Blackout natürlich eine neue Dynamik in der Auslistung dann natürlich darstellen. Es halten sich zurzeit Gerüchte, dass in Kürze, so wird das offenbar geregelt, in den Fachgremien der Ministerien die 3G-Regel auch in den Supermärkten eingeführt wird. Die Begründungen könnten ja leicht mit dem Zahlenwust der sogenannten Infektionen oder neuer Varianten, da kann man das ja zurechtbasteln, da haben wir ja Erfahrung drin. Aber das ist natürlich Verschwörungstheorie, ist auch klar, auch wieder. Auch hier ist das Thema 2G mit einer 15-Minuten-Regelung für den Einkauf nach wie vor im Fokus. Auch darüber hatten wir gesprochen. Man bekommt dann nur noch 15 Minuten Zeit, um einzukaufen, muss dann ganz kurz durch den Laden einmal durchrennen, um sich dann alles rauszuholen, was man noch kriegen kann. Wird nicht schwer sein. Wir haben neulich darüber geredet, dass die Regale weiter auseinandergestellt werden. Also wir merken ja schon, dass das Angebot runtergefahren wird. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Der Herbst, vor allem im Winter, der wird heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das eingeschränkte Warensortiment, das gravierende Blackout-Risiko und natürlich unvorstellbare Preissteigerungen der Waren, vor allem auch des täglichen Bedarfs, sind vermutlich die Themen der Menschen. Die aktuell entwickelten Notfallprogramme des Bundesinnen- und Bundesverkehrsministeriums in Verbindung mit E&Y, also Ernst und Young hießen sie früher, und dem IFO-Institut sollen eine Grundversorgung der Menschen sicherstellen. Man hofft, dass es auch klappen wird. Es soll übrigens auch das THW und das Verteidigungsministerium jetzt mit eingebunden werden. Wir merken, das Ganze bekommt jetzt eine besondere Qualität, wenn also auch die Bundeswehr jetzt mit eingearbeitet wird. Die Richtung ist also klar.
Ja, das ist wie in Großbritannien, wo das Militär jetzt auch schon eingesetzt wird für die Benzinverteilung.
Richtig, genau, das wird kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist eben halt sehr groß. Kritische Experten, die ja ebenfalls in diesen Gremien sitzen, erkennen übrigens sehr wohl, dass man zum Beispiel unliebsame Regionen abschalten kann und auf Notstandsbelieferung umstellen könnte. Aber wieder eine Verschwörungstheorie. Okay, was macht man nun mit den Infos? Der gewohnte Supermarkt mit all den verfügbaren Warenbestand, den wir kennen, und günstigen Preisen, wird wohl der Vergangenheit angehören, zumindest vorerst. Ich vermute längerfristig. Wir sprechen ja ganz oft darüber, Bevorratung, immer was geht, sollte man anvisieren und versuchen, sich auf die lokale Versorgung zu konzentrieren. Auf die politische Krisenkompetenz zu bauen, wie wir das gesehen haben jetzt in der Vergangenheit, kann man wohl wirklich schwer sich verlassen. Das wäre wirklich fahrlässig. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir persönlich nochmal am Herzen liegt, die Tiernahrungsversorgung, die liegt mir sehr am Herzen. Maximale Versorgung ist hier wirklich zu empfehlen, zumal ja lange Haltbarkeit der Produkte gewährleistet sind. Also Tiernahrung ist eine der Produktkategorien, die bei einer Einschränkung der Belieferung als erstes verknappt werden würde. Das ist gesichert. Also bitte Tiernahrung, besorgt euch, was ihr könnt, dass ihr wenigstens eure Tiere versorgen könnt in der Situation. Also das ist die momentane Lage aus meiner Sicht hier, wie ich sie hier so ein bisschen zusammengestellt habe mit Stichworten.
Vielen Dank für diesen Einblick, Andreas. Danke auch immer wieder an deine Informanten, die ja auch sich persönlich in ein Risiko begeben, wenn sie diese Informationen weitergeben. Die das machen, tun das ihres Gewissens wegen und sie betonen auch immer wieder, dass die Menschen, mit denen sie dort zu tun haben, in den Ministerien, an den entsprechenden Schaltstellen, dass viele von denen nicht nur verunsichert sind, sondern sehr besorgt über diese Entwicklungen sind. Denn das, was ich hier wahrnehme seit fast 2 Jahren, das ist ja, dass an den auftretenden Gefahren, Risiken und Krisen nichts behoben und nichts geändert werden soll, dass alles immer wieder in die Richtung läuft, was Klaus Schwab vom WEF gesagt hat, der ja prophetisch vorausgesagt hat, dass es also Hungersnöte geben wird, zusammenbrechende Wirtschaft, große Verzweiflung, großes Elend und Armut. Und mir erscheinen diese ganzen Maßnahmen nicht wie eine Konsequenz aus einer großen Krise, sondern zuweilen fast wie Willkür.
Ja, Sie arbeiten konsequent in den Regierungen und in der öffentlichen Hand, wie wir das bei der letzten Flutkatastrophe in Deutschland gesehen haben. Diese Flutkatastrophe ist etwas anders. Das ist so ein steigender Pegel, der sich unmerklich immer mehr steigert und dann gewisse Gefahrenpotenziale bringt. Und wir sehen diese Flut auf uns zukommen. Aber interessanterweise passiert irgendwie nichts. Mir kommt das vor wie einer, der sich von einem Hochhaus stürzt aus dem 120. Stock und dann kommt er am 80. Stock vorbei, dann am 60., dann am 50. und beim 30., als er da vorbeifliegt in Richtung Erde, da sagt er, ach, bis jetzt ist alles gut gegangen. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass da ein Aufprall erwartet wird und es passiert wirklich nichts. Eine regionale Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, wie wieder Renaturierung, Reagrarisierung heißt das wahrscheinlich, also dass man wieder letztendlich eigene Versorgungssysteme aufbaut und nicht nur auf Lieferketten baut, sondern tatsächlich vor Ort sich darum sorgt, dass zum Beispiel die ländliche Bevölkerung gut versorgt wird und daraus auch aus den Überschüssen die Städte mit versorgt werden können. Aber stattdessen haben wir immer noch extrem hohe Stilllegungsflächen in ganz Deutschland, in ganz Europa mit fruchtbarem Ackerland, welches nicht genutzt wird. Und das bei solchen Krisen, die hier drohen.
Ja, und unser Hinweis immer wieder, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Schuhkauf, Stiefelkauf schwieriger wird, weil die Herbst-Winter-Kollektionen nicht eintreffen. Die schippern auf irgendwelchen Meeren herum, auf irgendwelchen Containerschiffen, die wochenlang vor irgendwelchen Häfen gestrandet sind und nicht abgefertigt werden. Das, was jetzt noch geht, erledigt bitte jetzt. Kauft euch, kauft den Kindern warme Stiefel, warme Jacken, Handschuhe, Mützen, lange Unterhosen. Das ist ja ein Grundsatz. Einer unserer Kollegen hier, der ist lange bei der Bundeswehr gewesen, der hat gesagt, wenn du da ins Manöver ziehst und es ist kalt draußen, dann gibt es die Devise, ihr dürft euch nicht erkälten, weil euch das schwächt und umwirft. Also das heißt, tut alles dafür, dass ihr warm bleibt. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen spöttisch bedacht wird, wenn es um lange Unterhosen geht, treibt Vorsorge bei warmen Klamotten, Decken beispielsweise. Wenn ihr Stromausfall wirklich haben solltet und ihr habt vielleicht jetzt keine Energiequellen, die nachhaltig Wärme produzieren. Es gibt ja da auch verschiedene Methoden, da werden wir auch noch mal drüber sprechen, aber nicht heute, das schaffen wir nicht. Dann seht zu, dass ihr warme Decken da habt, mit denen man sich einhüllen kann. Es tut mir leid, wir sind raus aus dieser zivilisierten Gesellschaft. Wir gehen rein in eine Mangelwirtschaft und diejenigen, die das schon mal erlebt haben, Mangelwirtschaft, ich denke da an den östlichen Teil Deutschlands und auch der östlichen europäischen Länder, die wissen, was das bedeutet und die sind auch ganz praktisch. Die können übrigens auch einkochen und das müssen viele erst lernen, aber das versuchen wir ja auch immer wieder hier darzustellen. Kocht ein, sät ein, auch jetzt noch. Es gibt Herbstsaatgut, dazu gehört Blumenkohl, dazu gehören verschiedene Salate. Dazu gehört übrigens auch Knoblauch oder Kartoffeln. Ihr könnt also jetzt in die Erde, die ihr abgeerntet habt, könnt ihr Knoblauchzehen mit der Spitze nach oben reindrücken. Dieser Knoblauch wird sich besser, viel besser entwickeln. Der wird viel großknolliger werden, als wenn ihr erst im Frühjahr den Knoblauch in die Erde bringt. Knoblauch ist für die Immunabwehr ein Hammer. Ist auch übrigens, um den Körper basisch zu halten, um auch den Cholesterinspiegel zu senken, ist Knoblauch das Mittel überhaupt. Kauft euch Bio-Knoblauch, nehmt die Zehen auseinander, lasst die Hülle dran, steckt es in die Erde ungefähr so, knapp 5-6 Zentimeter tief Erde drüber und lasst den Winter kommen und ihr werdet im Frühjahr, Sommer, also Sommer eher, werdet ihr wunderbaren Knoblauch haben. Ihr könnt auch jetzt in die abgeerntete Erde Kartoffeln reintun. Ihr könnt also jetzt schon Kartoffeln säen, dann habt ihr eine frühere Ernte nächstes Jahr. Sorgt jetzt vor, so ihr überhaupt nur könnt. Ja, unser Appell. Nächstes Thema, Andreas. Es gibt vom Fokus einen Hinweis, dass Silizium einen Preisschock erlitten hat. Und zwar ist jetzt 300% teurer geworden. Und die Hersteller zahlen aktuell umgerechnet rund 7.700 Euro pro Tonne Silizium. Der Preis habe noch nie in seiner Geschichte so hoch gelegen, heißt es. Und schlimmer noch, es hört gar nicht auf, nach oben zu schießen. Der Vorgang geht weiter. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs vom chinesischen Silizium um 65% nach oben. In der Woche davor waren es 47%. Seit Anfang August hat sich der Preis mittlerweile nahezu vervierfacht. Damit droht eine neue Krise. Und zwar für welche Märkte?
Naja, das ist interessant. Das bezieht sich natürlich auf die Computermärkte. Silizium heißt ja auf Englisch Silicon. Und dieser Begriff Silicon Valley, der zeigt schon so ein bisschen, dass es darum geht. Silizium wird also sehr viel verbraucht. Was hier, vielleicht mal ganz kurz, weil viele gar nicht wissen, was Silizium eigentlich ist. Mal ganz kurz ein bisschen Wissen rein. Silizium ist ja ein klassisches Halbmetall. Es hat sowohl Eigenschaften von Metallen als auch von Nichtmetallen und ist ein sogenannter Element-Halbleiter. Also man nennt so etwas Halbleiter. Die meisten glauben, dass ein Halbleiter so etwas ist wie ein untergeordneter Abteilungsleiter in einer Versicherungsgesellschaft. Nein, das ist er nicht. Das ist etwas anderes. Unter einem Halbleiter versteht man also physikalisch eine Art Festkörper, dessen elektrische Leitfähigkeit von der Temperatur abhängt. Das ist ganz wichtig. Es hat also bei einer bestimmten Erwärmung dieses Metall, dieses Halbmetall, also die Eigenschaft wie ein leitendes zum Beispiel Kupfermetall, wie ein Kupfermetall, also dass da quasi Energie durchgeleitet werden kann. Wenn man es aber runterkühlt, bei totaler Kälte zum Beispiel, hat das auch Eigenschaften wie Glas. Also ist ein völliger Isolator und lässt nichts mehr durch. Und diese Eigenschaft ist sehr wichtig, weil man durch die Leitfähigkeit die Temperatur verändern kann. Die wird verbraucht in der Industrie zum Beispiel Bestandteil als von Mikrochips und wird eingesetzt bei Steuergeräten, zum Beispiel bei Autos. Antriebs- und Fahr- und Bremsverhalten kann man darüber regeln. Und sie steuern auch die Airbag- und Assistenzsysteme. Also was wichtig ist, hier findet wieder ein Umverteilungsmechanismus aus China, denn das ist interessant, das meiste Silizium kommt aus China, obwohl Silizium überall existiert. Übrigens in jedem menschlichen Körper pro Kilogramm Gewicht hat jeder Mensch ungefähr 20 Milligramm Silizium im Körper. Das ist also kein giftiges Metall, sondern durchaus sinnvoll. Aber in dieser reinen Form zum Abbau, wie man es industriell benötigt, haben wir die größten Kapazitäten in China. Und die Chinesen lassen jetzt mit ihrer angeblichen sogenannten Energiepolitik die Siliziumproduktion von 100% auf 10% runterfahren. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite für China ein minimaler Rückgang der Industrie. Aber wenn wir wissen, dass dadurch nämlich die Industrien im Westen, die zum Beispiel das in Autos oder in Fahrzeuge aufbauen oder Flugzeuge oder was auch immer, dass die ihre gesamten Produkte, die komplexen, teuren Produkte nicht bauen können, weil genau diese Chips fehlen, wofür man dieses Silizium braucht, ist der Schaden ungleich größer. Und das führt dazu, dass der gesamte Weltmarktkuchen der gesamten Ökonomie jetzt verteilt wird zugunsten Chinas. Das heißt, der Kuchenanteil von China wird immer größer, weil China weniger Wirtschaftskraft verliert als die anderen Staaten. Und das, was dazwischen liegt, ist der Umverteilungsfaktor.
Ja, vielen Dank für diese sehr ausführlichen Informationen, Andreas. Es ist ja auch schon auf bei anderen Energieprodukten beziehungsweise wichtigen Produkten, die wir jetzt so brauchen, sieht es eben so aus, dass wir Probleme bekommen. Die BASF hat ja auch die Düngerproduktion in Europa gedrosselt. Die Düngerpreise explodieren. Das heißt, Schwere Energiepreiskrise, explodierende Gaspreise, auch das für Schlachter und die Lebensmittelwirtschaft so wichtige CO2 wird immer knapper. Und das Unternehmen, also die BASF, hat ja auch die Ammoniakproduktion jetzt gedrosselt und stark reduziert. Aufgrund des jüngsten Anstiegs der Erdgaspreise in Europa sei der wirtschaftliche Betrieb dieser Ammoniakanlagen äußerst schwierig geworden, heißt es in einer Mitteilung der BASF. Und daher wurde die Ammoniakproduktion an ihren Produktionsstandorten in Antwerpen und Ludwigshafen eingeschränkt. BASF wird die Gaspreisentwicklung kontinuierlich beobachten und die Ammoniakproduktion entsprechend anpassen. Und das kann ja eigentlich nur heißen, nach unten.
Ja, natürlich. Also hier geht es ganz klar immer wieder in dieselbe Richtung. Es ist quasi wie ein Anschlag gegen die Lebensmittelversorgung für die Menschen. Auf dieser einen Seite Ammoniakproduktion, die ganz wichtig ist für bestimmte Düngemittel. Die gesamte Düngemittelindustrie, die momentan runtergefahren wird. Und wir haben ja mittlerweile Pflanzen, die nicht mehr in der natürlichen Form sind, sondern massiv durch alle möglichen industrielle Einflüsse in Genmanipulation und so weiter so geschwächt und verändert wurden in ihrer Natur, dass man ja nur noch mit Düngemitteln diese Pflanzen überhaupt noch dazu bekommt, Früchte zu tragen. Also ist schon ganz heikel. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Handelsembargo beispielsweise gegen Weißrussland, die eben halt auch mit Stoffen und mit Kalium arbeiten. Das heißt also, das Kalium ist ein ganz wichtiger Bestandteil für alle Düngemittel, die wir in dem Westen dringend brauchen. Da werden dann irgendwelche Sanktionen gegen den Staat gefahren. Und das führt dazu, dass in der westlichen Welt, die diese Sanktionen ausführen, dann letztendlich eine Hungerkatastrophe immer mehr forciert wird. Und das muss erkannt werden und endlich diskutiert werden. Und ich wundere mich darüber, dass auch hier von den Medien nichts kommt. Gestern hatten wir so einen schönen Bericht von, da ging es um Heiko Maas. Wer hat das nochmal gesagt, der gesagt hat, wie konnte der überhaupt werden?
Das war Gabor Steingart.
Ah ja, Gabor Steingart war das. Und da sagte er dann jetzt, wie konnte es überhaupt sein in einer Fernsehsendung, Talkshow oder was das war, dass ein solcher Mann wie Gabor Steingart oder Kramp-Karrenbauer überhaupt diese Position
Nein, nicht wie Gabor Steingart, sondern wie Heiko Maas.
Wie Heiko Maas.
Gabor Steingart, ich fasse das mal kurz zusammen. Gabor Steingart war bei Frau Maischberger und in einer Runde und hat sich dann darüber ausgelassen, wie es eigentlich sein könnte, wie ein Heiko Maas in das Amt des Außenministers hatte kommen können oder eben Frau Kramp-Karrenbauer Verteidigungsminister werden können. Und was ich daran spannend fand, eben das war tatsächlich die Tatsache, dass Herr Steingart sich ja mit dieser Kritik auch vorher hätte melden können, als die Herrschaften noch im Amt waren. Aber da habe ich wenig vernommen, vielleicht ein paar kritische Töne, aber so deutlich, wie er es ausgesprochen hat. Warum, da lautet immer wieder die Frage, warum kommt das dann erst so spät? Nämlich, wenn die schon wieder aus dem Amt sind.
Genau, und das macht mich also wirklich stutzig und deshalb verliere ich hier auch manchmal dann meine Wortwahl noch ganz sauber hier zu artikulieren, weil mich das wirklich ärgert, dass selbst in der alternativ anmutenden oder zumindest auftretenden Szene des Journalismus dann erst die Dinge beim Namen genannt werden, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Das ärgert mich und genau das ist hier das, was wir versuchen anders zu machen. Wir sprechen die Dinge möglichst so gut es geht vorher an, wie wir es einschätzen. Zumindest versuchen wir da den Finger in die Wunde zu legen. Wir können uns ja auch täuschen, weil wir haben auch keine Glaskugel, in die wir reinsehen. Ich bin derjenige, der das ableitet, relativ einfach. Und wenn wir uns ansehen, in welche Richtung momentan der Staat läuft, dann müssen wir uns wirklich warm anziehen, gerade in Anbetracht des Winters.
Nicht nur das, vorsorgen und auch, ich habe gestern einen Podcast für euch veröffentlicht gehabt, was gestern oder vorgestern? Ich glaube, ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr. Geht raus, sammelt Wegerich, sowohl breit als auch spitzwegerich, in der Wirkkraft dasselbe. Oder auch Huflattich und setzt es als Sirup an. Also in ein sauberes Glas legen, die Blätter, die gesäuberten Blätter, dann eine Schicht Rohrzucker oder Honig, dann wieder Blätter, Rohrzucker, Blätter. Das Ganze in den dunklen Keller oder an einen dunklen Platz, einen dunklen Schrank stellen, 4 Wochen ziehen lassen und dann ab sein. Und ihr habt einen Hustensirup der allerersten Klasse. Beides wirkt sehr gut, Wegerig wie auch Huflattich, um auch gerade Kinder, wenn sie verschleimte Husten- und Erkältungskrankheiten bekommen, wirklich sehr effektiv und nachhaltig zu heilen. Ihr könnt den Huflattich auch als Essenz ansetzen, geschnittene Huflattichblätter mit klarem Schnaps ansetzen, 4 bis 6 Wochen stehen lassen, durch ein Sieb filtern und in eine dunkelglasige Flasche füllen und vielleicht in Pipettenflaschen abfüllen. Und dann habt ihr ein wunderbares Hustenstillmittel. Wenn es also losgeht, einfach davon etwas in Wasser, also 15, 20 Tropfen, je nachdem, in Wasser einnehmen. Und der Husten, wir haben das hier alles schon längst ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Ihr braucht keine Chemiekeulen, ihr braucht auch nicht, natürlich müsst ihr, wenn es jetzt Härtefälle sind, zum Arzt gehen und müsst euch da behandeln lassen. Das steht ja außer Frage. Aber zum Vorbeugen und vor allem auch Behandeln, vor allem gerade, wenn es losgegangen ist, bitte, bitte macht das. Außerdem Pilogrip von Hildegard von Bingen vorbeugend nehmen, wenn ihr nur merkt, ihr bekommt ein Kriseln in den Kopf oder in den Hals, hilft es immer. Es ist so wichtig, selber tätig zu werden. Andreas, sollen wir das Thema noch machen? Jawohl, er nickt, dann machen wir es noch. Die deutsche Bundeswehr, ihr Lieben, möchte tausende Funkgeräte aus dem Jahr 1982 nachbauen lassen und das zum stolzen Preis von 600 Millionen Euro. Das meldet der Spiegel. Und zwar hat das Beschaffungsamt der Bundeswehr sich in Verbindung gesetzt und einen Vertrag abgeschlossen mit dem staatlich kontrollierten französischen Rüstungskonzern Thal. Und der Grund, der Umstieg auf digitale Funkgeräte-Nachfolger, hatte sich in der Vergangenheit immer wieder verzögert. Daher will die Bundeswehr dieses Retro-Equipment, wie es hier heißt, nun erst einmal nachbauen lassen, anstatt auf ein komplett neues System umzustellen, was teurer wäre, vermutlich länger dauern würde und wahrscheinlich auch nicht zuverlässig wäre.
Tja. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Hier wird es ganz deutlich. Das ist das, worüber wir auch schon öfters gesprochen haben, über das Thema Funk und CB-Funk und diese Handbraken beispielsweise, die man hat, diese Walkie-Talkies. Ich halte das für ganz wichtig. Wir rechnen offenbar nicht nur mit einem Blackout, das ist ja auch erstmal Voraussetzung, dass viele Dinge nicht mehr laufen, aber vor allem rechnen wir offenbar auch mit einer vorzeitigen Abschaltung des Internets in irgendeiner Form im Rahmen eines Cyberangriffs, wo bestimmte Dinge der Kommunikation nicht mehr laufen. Wie soll ich es mir sonst anders erklären, dass diese alten guten Funkgeräte wieder aufgebaut werden? Wir können auf jeden Fall dabei eines lernen. Wir sollten dem nacheifern. Wer die Möglichkeit hat, beispielsweise noch irgendwo gerade diese kleinen Handfunkgeräte, Walkie-Talkies und so weiter zu besorgen, der sollte das tun und auch genügend Batterie am Lager haben. Denn es ist ganz gut, wenn man zum Beispiel von einem Haus zum anderen, falls zum Beispiel ein Lockdown ist und man muss drin sitzen bleiben, dass man darüber die Möglichkeiten hat, eben noch zu diskutieren. Wer draußen auf dem Land ist, hat es relativ einfach. Auf dem Wasser haben die Dinger extrem lange Reichweite natürlich auch. Oder bei großen Wiesen, in Häuserschluchten anders. Aber so hat man zumindest die Möglichkeit, auch innerhalb einer bestimmten Stadtkultur miteinander noch in Korrespondenz zu bleiben. Also das sind schon sehr große Alarmsignale.
Ja. 30.000 dieser Funkgeräte hat die Bundeswehr bestellt und 20.000 Euro pro Stück. Die bestellten Geräte sollen bis zum Jahr 2035 in den Fahrzeugen verbaut werden. Ja. Und dass die neuen Geräte 1:1 den alten Modellen aus den 80er Jahren entsprechen und damit auch die gleiche Leistung aufweisen, hätte laut dem Spiegel damit zu tun, dass der Rüstungskonzern langwierige Ausschreibungen umgehen will.
Prima. Und man hat auch eine große Möglichkeit, die man daraus lernen kann für uns als Verbraucher. Diese Technik der 80er Jahre ist eben nicht so kontrollierbar teurer und nicht so einfach zu handeln. Deshalb bietet es sich auch an, auf dem Gebrauchtmarkt zu gucken, ob man so etwas bekommt, auch gebrauchte CB-Funkgeräte aus dieser Zeit. Die findet man in eBay beispielsweise. Und übrigens, das bezieht sich auch auf den Individualverkehr, ein Auto aus den 80er Jahren, die fahren ganz ordentlich, die sind zwar nicht so super modern und die haben nicht die Elektronik drin, aber genau das ist ein Vorteil. Wenn nämlich die ganzen Möglichkeiten auslaufen und die, ich sage mal, Internetstrukturen, die Autos sind ja heute mittlerweile total vernetzt, man weiß ja, wo die Dinger sich bewegen und so weiter, da kann es von Vorteil sein, wenn man noch so einen alten Diesel fährt beispielsweise, am besten einen Saugdiesel und dann geht das, alles wird gut.
Ja, wir sind wirklich am Ende. Ich sehe, wir haben 95 Minuten fast rum. Normal ist bei 90 hier absolute Grenze. Wir hätten noch viele Themen. Wir möchten euch bitte darauf hinweisen, bei all diesen Meldungen, die für euch ja nicht neu sind, wir vertiefen es nur, wir aktualisieren, wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Bleibt bitte in eurer Kraft. Wir sind wirklich in einer historischen Zeit. Versucht lieber sogar, das als, naja, anstrengendes Abenteuer zu betrachten und auch als Beobachter so ein bisschen in die Adlerperspektive zu gehen. Natürlich müssen wir es alles durcherleben und miterleben und werden auch vor unsere Herausforderungen gestellt und es gibt Schwierigkeiten. Aber je gelassener wir das nehmen und zielorientierter, um nach oben zu schauen und im Gottvertrauen zu bleiben, umso leichter wird es uns fallen, durch diese Zeit hindurchzukommen.
Ja, dem schließe ich mich sehr gerne an. Es wird nach vorne gehen und die erste Meldung hat heute schon gezeigt, dass selbst in den großen Big-Tech-Konzernen Menschen sind, die eventuell noch über ein Gewissen verfügen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wir sind alle nur Menschen und ein morphogenetisches Feld baut sich schneller auf, als man glaubt. Dann fehlt nur noch der Initialfunke und dann kippt es plötzlich in eine ganz andere Richtung, als die Menschen glauben, die momentan das Ruder in der Hand halten.
Ja, also wir sind voller Zuversicht, dass dieses alte, falsche, wirklich destruktive System zusammenbricht und auch das Dunkel im Moment alles dafür tut, dass das schnell geht. Und das heißt, es ist Licht am Horizont.
Und ich spiele jetzt meine Gitarre wieder.